SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Mit Jonathan Hadem. Schönen guten Morgen. SPD-Generalsekretär Klüssendorf hat wegen der hohen Benzinpreise jetzt einen Spritpreisdeckel gefordert. Einen weiteren steuerfinanzierten Tankrabatt lehnte er dagegen in der Neuen Osnabrücker Zeitung ab. Aus der Nachrichtenredaktion Markus Weber.
Klüssendorf verweist auf Nachbarländer wie Belgien und Luxemburg. Sie hätten schon vor vielen Jahren einen Spritpreisdeckel eingeführt und schauten teils mit Häme auf die Entwicklung bei uns. Deutschland gelte als Paradies für die Mineralölkonzerne. Insgesamt betrachtet sieht Klüssendorf viele Menschen längst am Limit, ähnlich wie den Staat, angesichts der Kriege um uns herum und der angespannten Haushaltslage. Der SPD-Generalsekretär ist für eine Diskussion darüber, die Schuldenregel nochmal auszusetzen, wenn es, wie er sagt, an die Grundfeste unseres Sozialstaats gehe und wir sonst Gefahr liefen, dass es unsere Gesellschaft zerreißt.
Der Drogenbeauftragte der Bundesregierung Streeck unterstützt das geplante Alkoholverbot an deutschen Bahnhöfen. In der Rheinischen Post sprach Streeck von einem Gewinn für alle. Aus der Nachrichtenredaktion Ronald Lessig.
Weniger Alkohol an Bahnhöfen führe zu einem besseren Sicherheitsgefühl, sagte Streeck der Zeitung. Hilfsorganisationen warnen dagegen vor den Folgen für Obdachlose. Sie könnten durch ein Alkoholverbot an Bahnhöfen aus dem Blickfeld gedrängt werden, hieß es von der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe. Kritik kam auch von der Bundespolizeigewerkschaft. Der Vorsitzende Ostermann erklärte, er halte das Vorhaben für kaum umsetzbar, denn das Hausrecht besitze die Deutsche Bahn. Sie will das Verbot bis Mitte Oktober an allen rund 5.400 Bahnhöfen einführen. Bei Verstößen drohen ein Platzverweis oder ein Hausverbot.
Sachsens Ministerpräsident Kretschmer fordert wegen der politischen Mehrheitsverhältnisse in Ostdeutschland Gespräche mit allen Parteien. Der CDU-Politiker sagte dem Handelsblatt, man müsse mit jedem reden, der reden will. Kretschmer regiert in Sachsen selbst mit einer Minderheitsregierung und setzt auf Gespräche im Sächsischen Landtag. Gleichzeitig kritisiert er die AfD, weil sie sich daran nicht beteilige. Sie setze darauf, dass die Regierung scheitere und so eine Partei schade dem Land, so Kretschmer. In Frankreich dürfen Kinder und Jugendliche unter 15 Jahren in Zukunft keine sozialen Medien mehr benutzen. Das französische Parlament hat den Gesetzentwurf dafür verabschiedet. Damit ist Frankreich das erste Land in Europa mit so einem Verbot. Julia Borutta berichtet aus Paris.
Das Verbot für unter 15-Jährige betrifft alle sozialen Plattformen, sieht aber Ausnahmen für Online-Enzyklopädien oder digitale Projekte mit Bildungszwecken vor. Beliebte Plattformen wie YouTube und WhatsApp dürfen nach Angaben der zuständigen Berichterstatterin im Parlament weiter für das reine Anschauen von Videos oder für den privaten Chatverkehr genutzt werden. Doch auch sie müssen eine Altersüberprüfung für den Teil einführen, der einem sozialen Netzwerk gleichgestellt ist, also etwa Kanäle zum Teilen von Inhalten oder Kommentarfunktionen. Kritiker des Gesetzes halten es für nicht durchführbar und deshalb reine Symbolpolitik.
Der ukrainische Präsident Selenskyj hat den Oberkommandierenden der Armee Syrskyj entlassen. Das hat Selenskyj am Abend bei Telegram mit bekannt gegeben. Seinen Platz wird Heeresgeneral Drapaty einnehmen. Stefan Lag berichtet.
Der Wechsel an der Spitze der ukrainischen Armee war von vielen Beobachtern erwartet worden. Zudem kündigte Selenskyj eine Neubesetzung des Generalstabs an. Mit diesem Schritt erfüllt der Präsident eine zentrale Forderung der Proteste, die seit der Entlassung von Verteidigungsminister Michailo Fedorov in Kiew und in anderen ukrainischen Städten stattfinden. Die Demonstrierenden verlangten neben der Rückkehr Fedorovs auch die Ablösung Syrskyjs. Fedorov gilt bei seinen Unterstützern als moderner Reformer. Ihm werden wichtige Neuerungen im Drohnenkrieg sowie mehr Transparenz im Beschaffungswesen des Militärs zugeschrieben. Kritiker warfen Syrskyj vor, diese Reformen ausgebremst zu haben.
US-Verteidigungsminister Hegseth schätzt, dass der Irankrieg bis jetzt 37,5 Milliarden Dollar gekostet hat. Das sind knapp 33 Milliarden Euro. Die Zahl nannte er in einer Anhörung im Senatsausschuss. Er forderte zugleich weitere 67 Milliarden Dollar. Das Geld sei dringend notwendig, um die Kosten für den Krieg bis Ende September zu decken. In der Nacht griff die US-Armee wieder Ziele im Iran an. Nach mehr als 40 Jahren könnte es wieder Direktflüge von den USA in den Libanon geben. US-Präsident Trump sagte nach einem Treffen mit dem libanesischen Präsidenten Aoun, er habe die Regierung angewiesen, die Voraussetzungen dafür zu schaffen. Bevor Flüge wieder starten können, müsse der Flughafen in Beirut jedoch von US-Behörden umfassend überprüft werden. Ob amerikanische Airlines tatsächlich Verbindungen anbieten wollen, ist noch offen. Die USA hatten 1985 Flüge in den Libanon eingestellt. Auslöser war die Entführung eines Flugzeugs nach Beirut, bei der während einer Geiselnahme ein US-Soldat getötet wurde. Im südlichen Oberallgäu ist möglicherweise ein Bär unterwegs. Das Bayerische Landesamt für Umwelt warnt deshalb Wanderer in der Region. Gefunden wurde Kot, der möglicherweise von einem Bären stammt. Die Proben sollen nun untersucht werden. Gleichzeitig suchen Experten nach weiteren Spuren. Zuletzt war vor gut 3 Jahren ein Bär im Landkreis Oberallgäu nachgewiesen worden. Hitze und Trockenheit haben den Erdbeeren in diesem Jahr stark zugesetzt. Das hat der Bauern- und Winzerverband Rheinland-Pfalz Süd zum Abschluss der Saison mitgeteilt. SWR-Reporterin Nancy Lauer.
Die Ernte hat deshalb teilweise früher begonnen und ist schneller zu Ende gegangen, sagt der Bauern- und Winzerverband Rheinland-Pfalz Süd. Die Erdbeeren blieben teils kleiner als für den Handel gewünscht. Das hat der Betrieb Erdbeerland Funk in Eisenberg bestätigt und erklärt, dass die Hitze auch den Erdbeeren im Folientunnel zugesetzt hat. Mit der bisherigen Erntemenge sei man aber zufrieden, sagt auch Christoph Stegmüller von den Stegmüller Erdbeergärten im südpfälzischen Offenbach. Beide Betriebe wollen in Zukunft auf Erdbeersorten setzen, die etwas mehr Sonne und Hitze vertragen.
Tennisprofi Jan-Lennard Struff hat beim ATP-Turnier in Kitzbühel das Achtelfinale erreicht. Gegen den Kasachen Alexander Schewtschenko drehte Struff nach verlorenem ersten Satz die Partie mit 2:1. Ebenfalls im Achtelfinale steht Daniel Altmaier. Er setzte sich gegen den Belgier Raphael Collignon in 2 Sätzen durch.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Heute geht's bei vielen noch mit Sonne in den Tag. Zwischen Eifel und Westerwald bleibt's aber wolkig. Nach Süden hin ist es ein bisschen sonniger. Bis zu 28 Grad heute.
Ja, bei Wald oder...
SWR aktuell. Serie der Woche.
Waldbrände, die sich rasend schnell ausbreiten und viele Todesopfer fordern, wie zuletzt in Andalusien. Die haben wir zum Glück in Deutschland bisher zumindest nicht in diesem Ausmaß. Aber durch den Klimawandel, die immer häufigeren Hitzewellen mit extremer Trockenheit, steigen in Deutschland auch die Gefahr von Wald- und Vegetationsbränden. Wie geht man damit um? Wie bereiten sich Feuerwehren und Forstbetriebe darauf vor? Und wie können auch wir Waldbesitzer und Besucher vor allem vorbeugen und mithelfen? Diesen Fragen gehen wir diese Woche in unserer SWR aktuell Serie nach. Oberbrandrat Christoph Slaby ist stellvertretender Schulleiter der Landesfeuerwehrschule Baden-Württemberg und leitet dort die Abteilung Einsatztaktik und Bauwesen. Herr Slaby, Sie bilden an der Landesfeuerwehrschule Führungskräfte aus. Worauf kommt es im Ernstfall eines Wald- oder Vegetationsbrandes an? Also welche Faktoren muss die Einsatzleitung besonders berücksichtigen?
Ja, bei Wald- oder Vegetationsbränden geht es im Wesentlichen darum, mal wichtige Sachwerte und Personen zu schützen. Das ist, glaube ich, Schwerpunkt von allen Feuerwehreinsätzen, die wir haben. Und das ist die generelle Vorgehensweise, dass wir als allererstes in der Priorität den Personenschutz haben und dann abgestuft Sachwerte in ihrer Bedeutung.
Das heißt, wie gehen Sie dann effektiv vor? Also schauen Sie sich die Region an, haben da eine Karte vor sich, eine besondere, und gucken dann, wo genau es brennt und wo es gefährlich werden könnte?
Genau, bis dahin geht es tatsächlich, dass man auch mit Hilfsmitteln wie Karten, Satellitenaufnahmen etc. versucht, Prioritäten festzulegen und dann versucht, entsprechend vorzugehen. Das heißt, wenn ich einen sehr großen Waldbrand oder Vegetationsbrand habe, dann kann es in der Situation vielleicht das Wesentliche sein, irgendwo einen Siedlungsraum zu schützen und den eigentlichen Wald erstmal brennen zu lassen.
Das heißt, die Zurückhaltung ist auch eine Strategie, auch wenn es schade um den Wald ist?
Durchaus, ja.
In welchen Fällen?
Um ein Gefühl dafür zu kriegen, wir haben an vielen Stellen jetzt in Baden-Württemberg eine Situation, dass der Wald noch nicht, Gott sei Dank, so problematisch ist. Viel größere Probleme machen uns tatsächlich Vegetationsbrände in der Flur, also das klassische Getreidefeld. Auf diesem Getreidefeld bekommt man extrem hohe Verbrennungsgeschwindigkeiten, auch extrem hohe Laufgeschwindigkeiten. Man ist in der prallen Sonne, typischerweise in den Sommermonaten. Und von daher kann es manchmal sogar ein Vorteil sein, den Brand Richtung Wald laufen zu lassen und dort an einer Stelle, wo er geschwächt ist, auch anzugreifen.
Jetzt haben wir ja im Südwesten immer häufiger Hitze- und Trockenperioden. Inwieweit hat denn dadurch das Thema in der Ausbildung bei Ihnen, in der Ausbildung von Feuerwehrführungskräften, auch einen anderen Stellenwert bekommen?
Thema ist da, das nimmt auch zu. Man muss aber bei uns Gott sei Dank sagen, dass wir eine Situation haben in Baden-Württemberg, die noch relativ entspannt ist. Von den Waldbränden haben wir jetzt statistisch gesehen in den letzten 10 Jahren keinen nennenswerten Zuwachs. Und von der Größenordnung ist das alles noch sehr gering. Was wir durchaus spüren, ist, dass die klassischen Flurbrände zunehmen. Und ich glaube, für uns auch für alle, die in Baden-Württemberg wohnen, die große Beruhigung ist, dass man auch über den ganzen Bundesvergleich sieht, dass Waldbrände, wenn sie größer und schlimmer werden, immer ein Zugänglichkeitsproblem haben. Also entweder, weil der Wald wegelos ist oder weil der Wald hochgradig munitionsbelastet ist. Und beide Fälle haben wir in Baden-Württemberg Gott sei Dank nicht. Und deshalb sind unsere Feuerwehren bisher auch immer in der Lage gewesen, in relativ kürzester Zeit solche Brände in den Griff zu kriegen.
Trotzdem muss man das Ganze ja irgendwie auch mal trainiert haben oder sich zumindest angeguckt haben. Sie selbst beschäftigen sich ja mit dem Thema Planspiele in der Ausbildung. Es geht dabei ja wahrscheinlich darum, verschiedene mögliche Vorgehensweisen für einen bestimmten Fall X durchzuspielen. Wie könnte denn zum Beispiel ein Planspiel zu so einem großen Waldbrand aussehen?
Indem man sich einfach mal mit Hand einer Karte ein fiktives Szenario raussucht und dann wir unterschiedliche Möglichkeiten durchgehen. Wie gehe ich vor? Was muss ich dazu vorbereiten? Was muss ich richten? Wie sieht das Ganze auf der Zeitachse aus? Welche Prognose gebe ich dem Ganzen? Das sind die Themen, die wir uns angucken.
Christoph Slaby war das. Er ist stellvertretender Schulleiter der Landesfeuerwehrschule Baden-Württemberg und leitet dort die Abteilung Einsatz, Taktik und Bauwesen.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
Heute jährt sich zum 10. Mal der rechtsextrem und rassistisch motivierte Anschlag auf das Olympia-Einkaufszentrum in München. Der 18-jährige Täter erschoss damals 9 Menschen und verletzte viele weitere. Mit einer Gedenkveranstaltung wird heute an die Opfer erinnert. Auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird teilnehmen. Aus München berichtet Birgit Grundner.
Das Grauen begann um 17.51 Uhr. Zuerst schoss der Attentäter in einem Fastfood-Lokal auf Menschen. Dann suchte er weitere Opfer im Freien und im Olympia-Einkaufszentrum. Er tötete 8 Jugendliche und eine Frau. Später nahm sich der 18-Jährige selbst das Leben. Fast alle Opfer hatten einen Migrationshintergrund. Lange wurde der Anschlag aber als reiner Racheakt eines psychisch kranken Mobbing-Opfers bezeichnet. Dabei hatte es früh immer mehr Hinweise auf einen anderen Hintergrund gegeben. Das rassistische Gedankengut des deutsch-iranischen Täters, seine Aktivitäten in einschlägigen Chatgruppen, der gezielt festgelegte Tatzeitpunkt, genau 5 Jahre nach den Anschlägen eines rechtsextremen Massenmörders in Norwegen. 2019 wurde der Anschlag von München als rassistisch und politisch motiviert eingestuft. Dafür hatten auch Angehörige lange gekämpft. Bis heute fordern sie einen Untersuchungsausschuss, der aufklären soll, was nach dem Attentat bei Behörden und in der Politik falsch gelaufen sei. An die Opfer erinnert am Tatort ein Denkmal. Dort findet heute auch die zentrale Gedenkfeier statt. Um 17.51 Uhr wird eine Schweigeminute eingelegt. Auch U-Bahnen, Busse und Trambahnen stehen still als Zeichen des gemeinsamen Erinnerns.
Genau 5 Jahre vor dem Anschlag in München gab es noch einen rechtsextremistischen Anschlag. Anders Behring Breivik in Norwegen hat damals 77 Menschen getötet. Auf der Insel Utøya und in Oslo. Die meisten von ihnen waren Jugendliche. Heute eröffnet im Regierungsviertel in Oslo ein neues Erinnerungszentrum, das 22. Juli-Zentrum. Direkt davor wurde bereits am Wochenende ein anderes Denkmal noch eingeweiht. Unsere Korrespondentin Elena Krug war dort.
Dieses neue Zentrum und auch das Denkmal und die vielen Leute, die zur Einweihung gekommen sind, zeigen, wie präsent die Anschläge noch sind. Und die Erinnerung soll auch ganz bewusst erhalten werden, gerade auch, weil viele Schülerinnen und Schüler gar keine bewusste Erinnerung mehr an die Anschläge haben. Und dann gibt es noch die andere Seite und dazu hat sich gerade der norwegische Geheimdienst geäußert. Und zwar dazu, wie sehr die Attentate noch nachwirken. Viele rechtsextreme Straftäter, die seien von Anders Behring Breivik inspiriert. Und die Straftaten von Rechtsextremen sind laut Geheimdienst in den vergangenen 15 Jahren gestiegen.
Heute setzt die US-Regierung neue Zölle für etliche brasilianische Produkte in Kraft. Der Handelsstreit mit Brasilien spitzt sich damit zu. Während die brasilianische Wirtschaft mit Sorge reagiert, kündigt die Regierung Gegenmaßnahmen an. Aus Brasilien, Oliver Neuroth.
Es geht um Extrazölle von 25%. Brasilianische Produkte könnten damit in den USA um ein Viertel teurer werden, sofern die Importeure die höheren Kosten vollständig an die Kunden weitergeben. Alternativ könnten brasilianische Hersteller oder US-Importeure einen Teil der Mehrkosten selbst tragen, was ihren Gewinn schmälern würde. Die brasilianische Wirtschaft sieht ihre Wettbewerbsfähigkeit in den USA gefährdet. Konkret betroffen von den Zusatzzöllen sind beispielsweise Tabak, Zucker, Maschinen- und Industrieanlagen sowie Holzprodukte. Die US-Regierung begründet den Schritt unter anderem damit, dass die USA vom Handel mit Brasilien weniger profitierten als umgekehrt. Offizielle Statistiken zeigen allerdings, dass das nicht so ist. Brasiliens Präsident Lula da Silva hat Gegenzölle angekündigt. Die US-Zölle entwickeln sich zum Wahlkampfthema in Brasilien. Im Oktober sind hier Präsidentschafts- und Parlamentswahlen. Lula will wieder kandidieren. Wahrscheinlich tritt er gegen Flavio Bolsonaro an, einen der Söhne von Ex-Präsident Jair Bolsonaro. Sie machen sich gegenseitig für die Zolleskalation verantwortlich. Ausgenommen von den neuen US-Zöllen sind die wichtigen brasilianischen Exportprodukte Rindfleisch und Kaffee, außerdem Flugzeugteile. Brasilien hat mit Embraer den drittgrößten Flugzeughersteller der Welt. Unter anderem American Airlines und United haben Embraer Regionaljets in ihren Flotten, zusammen mehr als 500 Maschinen. Daher das Interesse der USA, dass ihre Airlines weiter Flugzeugteile ohne Zollaufschlag aus Brasilien bekommen.
9 Monate nach dem filmreifen Einbruch wird heute in Paris die Apollon-Galerie des Louvre wieder für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Mehrere Täter hatten dort im Oktober des vergangenen Jahres Kronjuwelen im Wert von fast 90 Millionen Euro gestohlen. Aus Paris, Kai Rienecker.
Der Saal wird völlig leer sein, erklärte der neue Louvre-Direktor Christophe Leribaud der Zeitung Le Parisien. Keine Spur mehr von den einstigen Hochsicherheitsvitrinen, die den Trendschleifern von 2 Einbrechern aus der Pariser Banlieue nicht standhalten konnten. Innerhalb von wenigen Minuten hatten die Louvre-Diebe Diademe, Halsketten, Ohrringe und Broschen in ihre Taschen gestopft und die völlig veralteten Sicherheitssysteme des Louvre ausgetrickst. Die mutmaßlichen Diebe sitzen inzwischen im Gefängnis, aber von den entwendeten französischen Kronjuwelen ist weiter keine Spur. Die Einbrecher knackten damals nur 2 der Vitrinen. Die restlichen Schmuckstücke, darunter berühmte Diamanten der französischen Krone, sollen sofort nach dem Einbruch in den Goldtresor der französischen Notenbank gebracht worden sein, etwa 25 Meter unter dem Pariser Zentrum. Da bleiben sie vermutlich auch, bis der Louvre umgebaut wird. Dann soll es einen eigenen, fensterlosen Sicherheitsraum im größten Museum der Welt geben, in dem die restlichen Kronjuwelen wieder der Öffentlichkeit präsentiert werden können. So der neue Louvre-Direktor. Bis dahin kann der 60 Meter lange Apollonsaal leer bewundert werden. Von Ludwig XIV. In Auftrag gegeben, diente die Galerie immerhin als Vorbild für den Spiegelsaal von Versailles. Bei künftigen Louvre-Führungen wird die prachtvolle Galerie eher für einen der spektakulärsten Kunstdiebstähle der Welt stehen.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Der Bundestag ist schon seit 1,5 Wochen in der Sommerpause. Die Mitglieder der Bundesregierung haben aber noch keinen Urlaub. Sie treffen sich am Vormittag nochmal im Bundeskanzleramt zur Kabinettssitzung, wie jeden Mittwoch. Andreas Fischer aus unserem Hauptstadtstudio findet, der Kanzler und seine Minister sollten nach der Sitzung vielleicht noch einen Betriebsausflug machen und gemeinsam hüpfen gehen.
Es ist der maximale Kontrast zu den grauen Betonwänden von Bundeskanzleramt und Bundestagsgebäuden. Nur wenige 100 Meter vom Regierungsviertel entfernt eröffnet jetzt eine knallbunte Hüpfburgenwelt. Aufblasbare Hügel, Bälle und Rutschen, die Betreiber sprechen sogar vom größten Sprungpark der Welt. Da sollen vor allem Kinder Spaß haben, aber ich finde, Politiker wären die viel bessere Zielgruppe. Weg von den Aktenbergen am Schreibtisch, raus aus den öden Videokonferenzen und rein in die Hüpfburg. Ich sehe es auch schon vor mir, wie Friedrich Merz und Lars Klingbeil Hand in Hand nebeneinander hüpfen. Innenminister Dobrindt jubelt vor Freude, wenn er in die luftige Begrenzungswand springt und sanft in die Hüpfburg zurückgeschleudert wird. Und Gesundheitsministerin Wagen kommt, nachdem sie einen Ninja-Hindernisparcours gemeistert hat, auf die Idee, das hält doch fit und muss ganz schnell Kassenleistung werden. Nach 1 Stunde gehen dann alle erschöpft, aber glücklich nach Hause. Probleme wie einen neuen Fraktionschef finden, wirken plötzlich ganz leicht. Und wenn Sie die Hüpfburg irgendwann doch vermissen sollten, können Sie sich ja einfach selbst das nächste politische Luftschloss bauen.
Gedanken von unserem Berlin-Korrespondenten Andreas Fischer.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in ARD Sounds.